Ja, sowas kommt also übers Radio, wenn man eine CD anfasst, die einfach irgendwo rumliegt. Nicht so besonders spannend. Jetzt kommt das Info.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juni 1991.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Es begrüßt euch also das Donnerstagsinfo. Heute haben wir wieder ein Schwerpunktinfo. Das heißt, in der zweiten halben Stunde, beziehungsweise vielleicht schon etwas früher, werden Informationen zu drohenden Abschiebungen kommen. Zuerst sage ich aber nochmal, was in der ersten halben Stunde heute gesendet wird. Da gibt es erstmal einen Bericht von der Mitgliederversammlung von RDL, die gestern Abend im Waldsee stattgefunden hat. Und zwar ging es um die Antisemitismusdebatte bei RDL. Gut, da gibt es einen Bericht. Ja, und dann haben wir noch, was gestern schon angekündigt war, zur Gießereihalle. Da gab es gestern eine Pressekonferenz der Stadt, wo die neue Erkenntnisse zur Gießereihalle vorgetragen hat, beziehungsweise eben das Aus für die Gießereihalle angekündigt hat. Da gibt es ein Telefoninterview mit einer Vertreterin des AAK, Arbeitskreis Alternative Kultur, die eben die Gießereihalle bisher genutzt hatten. Den versprochenen Beitrag, heute Mittag versprochenen Beitrag von Lupus aus Frankfurt, zu Antifaschismus, den gibt es nicht, sondern es gibt eben in der zweiten Hälfte des Info den Schwerpunkt. Und was es da gibt, erzählt euch gleich die Laura.
Ja, zuerst mal ein Interview mit Carmen, Vertreterin des Südbadischen Sprecherinnenrat in Freiburg. Und dann noch ein Interview mit dem Sozialsekretär des Industriefahramt in Freiburg, Wolf Roskamp. Und ein Kommentar dazu.
Kreatur zu schauen, gebändigt durch das menschliche Genie.
Diesen Jingle zu hören, hattet ihr in letzter Zeit öfter Gelegenheit, denn er lud ein zur Mitgliederversammlung des Freundeskreises von Radio Dreieckland. Diese Mitgliederversammlung war gestern im Waldsee und die Mitgliederversammlung war nötig, weil eine Gruppe von Studiobesetzerinnen und Besetzern einen Antrag gestellt hatte. Der Antrag zielte darauf hin, antizionistische Meinungen in RDL zu verhindern. Dahinter stand die Auffassung der Besetzerinnen und Besetzer, antizionistische Propaganda sei heute die linke Form des Antisemitismus. Das war der eine Antrag, der gestern zur Debatte stand. Einen anderen Gegenantrag gab es auch sogleich, gestellt von 4 Einzelpersonen, die alle Mitglieder des BWK waren. Da war der Hauptpunkt, der Gegenpunkt, ich zitiere ihn mal kurz, Punkt 3, die Mitgliederversammlung stellt fest, dass die Ablehnung jeglichen Antisemitismus durch die bestehenden Regelungen im Redaktionsstatut statuarisch gewährleistet ist. Also das heißt, keine Änderungen seien nötig. Ja, bevor es dann aber richtig losgehen konnte, nahmen die ohne ihren Spiritus Rector gekommenen Studiobesetzerinnen und Besetzer gleich die Spannung raus. Und zwar zogen sie ihren Antrag zurück, die 5 kategorischen Imperative, die eben linken Antisemitismus unterdrücken sollten, ihrer Meinung nach im RDL-Statut zu verankern, den zogen sie zurück. Und zwar begründeten sie das damit, dass antisemitische Stereotype eben nicht auf formaler Ebene zu bekämpfen seien, dass eine Änderung der formalen Grundlage die Praxis von RDL nicht ändern könne. Und außerdem würden ihrer Meinung nach derzeit laufend antisemitische Äußerungen übers Radio kommen, egal ob Antrag oder nicht. Soweit also die Erklärung der Besetzerinnen und Besetzer. Das Radio war damit also von dem Druck einer Abstimmung entlastet. Aufatmen der Radiotinnen. Die Golfredaktion, ehemalige Golfredaktion, äußerte sich dann auch. Sie meinte, über das Thema sei mit wissenschaftlicher Klarheit heute noch gar nicht zu urteilen. Und dieser Meinung widersprach dann auch niemand. Dann gab es noch während dieser Mitgliederversammlung gestern Abend eine inhaltliche Auseinandersetzung. Dazu sage ich jetzt aber gar nichts, sondern will nur versuchen, einige Impressionen wiederzugeben von dieser Versammlung. Und zwar Statements von Leuten, die sonst über Radio nicht zu hören sind, weil sie eben keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von RDL sind. Zum Beispiel beschrieb eine Hörerin ihre Probleme mit dem Thema Antisemitismus hier umzugehen.
Ich habe selber solche Probleme mit diesem Thema, weil ich merke, in meinem Freundeskreis, also im Kreis von Friedensfreunden, heute gerade hat ein Friedensfreund mir erklärt, was da, wie viel Wissen der Herr Spehl hat. Er hat diese Sendung gehört und wie viel er Bescheid weiß zu diesem Thema und wie viel man ihm achten muss. Und das sei sehr schade, er sei gar nicht richtig zur Sprache gekommen. Und dieser Friedensfreund hat also sehr bedauert, dass Herr Spehl nicht mit seinen sehr berechtigten Thesen nicht besser vorangekommen war. Und ich habe gemerkt bei diesem Gespräch, da ich ja das Existenzrecht Israels, weiß Gott, anerkannt haben möchte und in diese Richtung denke, habe ich gemerkt, dass ich nicht wusste, wie ich hier weitermachen sollte in diesem Gespräch.
Ein anderer nachdenklicher Beitrag, eine Seltenheit an diesem Abend, gestern Abend, kam noch von Professor Hermann von der Universität Freiburg. Der sagte Folgendes.
Ich denke, wir können über unser Verhältnis zu Israel, aber auch über das Verhältnis Israels zu den Palästinensern, über alles, was mit diesem Komplex zusammenhängt, nicht so tun, als sei nicht in der Vergangenheit jedes Einzelnen von uns 6 oder wie viel auch immer Millionen Juden umgebracht worden. Und ich meine, dass eine solche Diskussion das Gefühl dafür schärfen muss, dass wir nicht so umgehen können damit, als hätten wir nicht in unserer eigenen Vergangenheit, als seien wir nicht verbunden mit dem, und zwar auch ihr, nicht nur ich, ich habe da gelebt. Und zwar habe ich auf beiden Fronten gelebt. Ich habe eine jüdische Großmutter. Ich war also Vierteljude während des Nazireiches und war außerdem begeisterter Hitlerjunge. Ich weiß, was es heißt, mit diesem Problem ambivalent und sehr zwiespältig umzugehen. Ich denke aber, dass nicht nur ich, die wir das noch selber erlebt haben, oder eure Väter, die selber noch damit drin und Mütter, die damit drin gehangen haben, sondern dass auch ihr damit nicht so umgehen könnt, als sei das eine Geschichte wie jede andere, die auf dem Mond oder in Afrika passiert. Wenn das eine Gemeinsamkeit wäre, dass wir nicht mit diesem Problem umgehen könnten, als sei es jedes beliebige andere, dann wäre, denke ich, eine Voraussetzung für eine sinnvolle Diskussion geschaffen. Und nur auf dieser Ebene, denke ich, könnte man darüber diskutieren.
Im Verlauf der ganzen Diskussion wurden natürlich die äußerst gegensätzlichen Positionen weiter deutlich. Nun konnte die Versammlung natürlich nicht so ganz ohne irgendwelche Folgen über die Bühne gehen. Und die rettende Idee kam prompt, man könnte doch einen Arbeitskreis gründen. Ein Arbeitskreis, der sich dann nach dem Beschluss der Versammlung und Mehrheit angenommen mit folgenden Punkten beschäftigen soll. Und zwar Punkt A, Geschichte und Bedeutung des Zionismus bis zur Gründung des Staates Israel. Punkt B, Israel, die Fluchtburg für die Überlebenden des faschistischen Völkermordes und oder imperialistischer Vorposten im Nahen Osten, Fragezeichen, der Palästina-Konflikt seit Gründung Israels. Punkt C, Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Welche Vorstellungen existieren in der PLO? Wie steht die israelische Opposition zu dieser Forderung? Punkt D, Geschichte und Funktion des Antisemitismus in der BRD, Politik der Bundesregierungen seit 1949. Welche Positionen gab und gibt es bei der Linken in der BRD? Und Punkt E, der Völkermord an den Juden, Loch der Erkenntnis oder bewusst geplante Vernichtung im Zuge der faschistischen Bevölkerungspolitik und Pläne zur Neuordnung Europas unter Deutschlands Führung. Zu diesen Fragen soll also ein Arbeitskreis gegründet werden. Der Arbeitskreis trifft sich hier im Radio, und zwar am Mittwoch, den 10. Juli um 20 Uhr. Also in 2 Wochen, Mittwoch, 10. Juli, 20 Uhr im Radio auf dem Greta-Gelände. Nun, die Radio-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren eigentlich recht zufrieden mit der Diskussion, die halt in den letzten Wochen im Radio in Gang gekommen sei. Und hurra für Radio Dreieckland, da gab es auch noch eine andere Meinung, die einem RDL-Mitarbeiter so aus Versehen noch rausgerutscht war.
Also mein Problem dabei wäre, dass über dieses Radio ziemlich viel Scheiße kommt und dass ziemlich lang darüber diskutiert werden könnte, wie das auch zum Teil geändert wird.
Socialism is a wise old shepherd. Him survive through flood, through drought, through blizzard. Some people say him a 200 years old. Other people say nothing no go so. Him a just 70 years old. Some say him is a ghost. Some say him is a seed. But nobody no really know him rightfully. Or where him come from. Faithfulism flock from the ewe to the ram to the lamb. Right through thick and thin, them mostly cling to it. After all, now him guide and shelter and protect them. Sometimes them have to protect him too. Like how them have to protect him now. Look how him stretch out pan him back on the brown grass. The white hair pan him bronzed like a cushion against the weeping willow tree. Looking bedraggled and thin. Like say life done with him, like say him is totally at peace with him. Nobody ever feel sorry for him, or go think, poor thing. Not a thing no doing. All that really happened is that due to the heat at the time, like a little boy blew him drop asleep, and a dream about a little boy peep. And one and two him flock them drift away. While the other is in them, just a watch and a peep, just a crawl and a creep. And no bother ask, if them nah make fun, to confuse and consume and destroy them. But everything is just fair time. Soon the flap will take a stock and surmise how far from the fold them astray. When them sight how the pack just a stalk them, them will come back together once again. And shepherd the siege to a higher ground. Which part the grass is greener and sweeter? Which part the breeze blow is like a balm? Which part the stream run quieter and cooler? Which part life can be pleasant and be calm? We'll be right back.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juni 1991.
So, ich gehe jetzt mal raus aus der Platte von Lyndon Kwesi Johnson. Ja, ihr könnt uns anrufen, wenn ihr was zu sagen habt. Die Nummer ist 31028. Die ist aber gerade belegt. Ihr könnt auch die 32089 anrufen. Und zwar ist das Telefon belegt, weil ich jetzt ein Telefoninterview führen möchte mit einer Vertreterin des AK. Hörst du mich?
Ja, ich höre euch. Ja, höre dich.
Gut, es geht also um die Gießereihalle. Und zwar, die BZ titelt heute: Konzept brachte die Halle zu Fall. Das Aus der Gießereihalle. Ihr sollt schuld dran sein. Was meinst du dazu?
Also erstmal möchte ich vorne weghalten, dass gestern ja die Pressekonferenz der Stadt Freiburg war, in der sie offiziell verkündet hat, dass das Regierungspräsidium die Nutzung der Gießereihalle als Kulturhaus untersagt. Da haben wir natürlich gebrüllt und geschrien und gefragt, warum, wieso. Und da stellte sich heraus, dass die Art der Nutzung, sprich, dass da drin Kulturveranstaltungen stattfinden sollen, auch mit Theater, Musik, politischen Veranstaltungen und, die zulässigen Lärmbelastungen in dem Gebiet überschreiten würden. Und wir haben natürlich gesagt, wie kommt das? Weil die Gießereihalle hat seit 1986 eigentlich da als Kulturzentrum ihren Standort. Und seit 1986 ist eigentlich auch klar, was für eine Art von Kulturkonzept da stattfinden soll. Und wie kommt es, dass 86 anscheinend was genehmigt werden konnte, was 89 nicht genehmigt werden kann wegen dem Lärm? Ja, und die Stadt hat versucht, diese Fragen abzubügeln, indem sie eigentlich uns vorgeworfen hätten, wir hätten unser Nutzungskonzept 1989 geändert. Deswegen wäre die Gießereihalle zu laut und deswegen würde sie jetzt nicht genehmigt werden. Also die Überschrift, die da heute in der BZ stand, ist eigentlich eine Überschrift der Interpretation der Stadtverwaltung, die da wiedergegeben wurde. Und dieser Interpretation widersprechen wir natürlich vehement und werden das auch nachweisen. Also es ist eine politische Argumentation und keine Tatsachenargumentation.
Ja, um nochmal zu den Tatsachen zurückzukommen. Also es gab jetzt ein Bescheid vom Regierungspräsidium, ja?
Ja. Also das läuft folgendermaßen. Ich muss da etwas zurückgreifen, dass es verständlich wird. Das Grün ist ein Sanierungsgebiet. Und in einem Sanierungsgebiet ist es rechtlich wohl so, dass keine endgültigen Bebauungspläne aufgestellt werden, sondern Zug um Zug gebaut wird und nach der Bebauung eigentlich das Gebiet benannt wird, was da stattfinden soll. Zum Beispiel Kerngebiet, wo alles erlaubt ist, Mischgebiet, wo bestimmte Sachen erlaubt sind, Wohngebiet, wo gewohnt werden soll. Als der erste Gemeinderatsbeschluss für die Gießereihalle 1986 fiel, wurde einfach versäumt, diesen Beschluss für die Gießereihalle als Kulturzentrum in irgendeiner Form in das Sanierungskonzept mit aufzunehmen. Wie das genau rechtlich geht oder wo da rechtlich der Fehler ist, da werden wir jetzt nachrecherchieren. Und würde die Gießereihalle, also inzwischen als fertiges Gebäude da stehen, hätte auch das Regierungspräsidium gar nichts mehr zu sagen gehabt, weil es hätte keine Einsprüche gegeben. Aber in Sanierungsgebieten scheint eigentlich zu gelten, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Nur in unserem Falle haben sie es einfach so gemacht, die Ersten werden die Letzten sein. Das heißt, die Nachbarbebauung, Adrian und Koch hat ja das Gelände gekauft, ist nach uns gekommen und trotzdem kann diese Nachbarbebauung jetzt unser Projekt verhindern. Und das ist meiner Ansicht nach also ein Skandal sowieso, aber es ist nun mal typisch, weil da wieder Strukturen aufgezeigt werden, wie eigentlich innerhalb so einer Stadt Politik betrieben wird. Also, dass du versuchst, mit dem Gemeinderat was durchzusetzen und im Prinzip handelt die Verwaltung aber eigentlich, wie sie will. Das ist so der Hintergrund. Und aufgrund dessen kam jetzt auch durch die Einsprüche, die mussten dann ans Regierungspräsidium gehen. Das ist ja auch bekannterweise nie besonders zugeneigt gewesen, dieses Zentrum da zuzulassen. Und die haben das aufgrund der jetzt gültigen Rechtslage als nicht zulässig erklärt. Wir werden dem aber weiter wohl noch nachgehen müssen, weil also ich glaube inzwischen nichts mehr, was ich nicht selber schwarz auf weiß juristisch nachrecherchiert habe. Das ist auch so ein Ergebnis.
Ja, warum hängt ihr denn jetzt an dieser Halle so sehr? Das ist ja nur eine bleiverseuchte Halle, die hier so steht und schon seit glaube ich, 2 Jahren oder so nicht mehr genutzt wird. Was habt ihr denn noch vor damit?
Also erstmal kann ich jetzt nicht sagen, warum wir in der Halle hängen. Das ist ganz klar. Also da müsste ich jetzt noch weiter zurückgreifen. Also das gibt ein Greta-Gelände. Da gab es seit Jahren ein Konzept, was auf diesem Gelände stattfinden sollte. In diesem Gesamtkonzept des Geländes war auch immer drin, dass da ein Kulturzentrum für die sogenannte Szene hin soll, unter Trägerschaft später des AAKs. Dieses Kulturzentrum hat auch genau in so einem Gebiet mit so einem Umfeld ihren Platz und deswegen hängen wir selbstverständlich, also erstmal an der Gießereihalle und auch an einem Kulturkonzept, was der AAK versucht hatte zu verwirklichen. Also von daher denke ich, ist es selbstverständlich, dass es dahin gehört, auch aus der Geschichte einfach heraus. Und andererseits hängen wir auch generell natürlich, dass Freiburg als inzwischen fast letzte Stadt in Freiburg auch ein Kulturzentrum nochmal in der Größenordnung bekommt. Also sie hat ja schon eins, Fabrik gehört ja auch dazu, aber so ein Ding wie die Gießereihalle und so eine Art von Zentrum, das fehlt in Freiburg einfach. Und von daher finde ich es ganz logisch, dass wir daran hängen, in der Art etwas durchzusetzen. Sollte es eigentlich für alle auch sein.
Nun versucht die Stadt euch ja in das E-Werk reinzuschieben. Was hältst du denn davon?
Was die Stadt inzwischen versucht, da halte ich natürlich überhaupt nichts davon. Und wir sind schließlich keine Manövriermasse, die man einfach hin und her schiebt. Ich hänge jetzt daran, aufzuklären, wo die Fehler gemacht worden sind. Also die Verantwortlichen erstmal für die jetzige Situation zu finden und irgendwie auch zur Rechenschaft zu suchen. Also ich bin so ganz frech und sage, sollte sich herausstellen, dass Unger Sternberg da was verbaselt hat, dann werde ich einfach fordern, dass der abgesetzt wird. Zum Zweiten fordere ich mal, dass aufgezeigt wird, wie in Freiburg Politik gemacht wird. Also Gemeinderat kann beschließen, was er will, Verwaltung macht's nicht. Da müssen wir auch nochmal drüber diskutieren. Und drittens bin ich eigentlich für den Erhalt der Halle als solches sowieso. Da darf nichts abgerissen werden. Und dann kommt noch dazu, dass wir vom AK einfach weiterhin darauf bestehen, dass es in Freiburg ein Kulturzentrum in der Größenordnung gibt. Und mit E-Werk, das ist eine absolute Notlösung, die sie uns jetzt da so hinschmeißen, ja, weil sie im Augenblick nichts anderes wissen, weil sie auch nicht bereit sind, politisch, denke ich, irgendwas anderes auf die Beine zu stellen. Und von daher halte ich da erstmal überhaupt nichts davon.
Okay, wie sieht es denn jetzt um die Zukunft der Gießereihalle aus? Welche Chancen hat es, dass das Ding normal irgendwie genutzt werden kann? Oder was habt ihr demnächst vor?
Ja, was mit der Gießereihalle weiter wie passiert, das kann ich dir im Augenblick auch noch nicht sagen. Die Stadtverwaltung behauptet, sie hätte noch keine Pläne in der Tasche. Sie müsste jetzt selber erstmal überlegen, was da passieren soll. Und bevor man überhaupt weitere Überlegungen anstellt, gilt für mich jetzt erstmal die Rechtsgrundlage zu prüfen. Also sagen wir mal, da wird beschlossen, es wird irgendwas gemacht und dann heißt es wieder vom Rektpreis, das geht nicht. Also so kann man nicht Politik machen, sondern ich denke, es ist jetzt wichtig herauszufinden, was überhaupt da nach der jetzt gültigen Rechtslage noch zugelassen wird. Und dann kann man überlegen, was mit der Halle passieren soll.
Ja gut, also ihr habt die Aktion vor, um nochmal eure Forderungen so ein bisschen breiter bekannt zu machen, weil es zieht sich jetzt schon Jahre hin und da ist nicht so viel Dampf hin, da habe ich den Eindruck.
Also ich denke, Dampf, das ist ein Wort. Ja, also ich denke, was dahinter sein muss und das ist überall, es kann kurz mal Dampf geben und dann ist es vorbei, hilft auf und ist einfach kontinuierlich dran zu bleiben. Aufzuzeigen, dass eigentlich ganz, ganz viele Leute in Freiburg so eine Art von Zentrum wollen. Gut, da sind auch die Leute vom Radio und alle, die zuhören, gefordert, dazu Stellung zu nehmen, dass die Basis noch da ist. Und das andere ist, aktuell werden wir natürlich erstmal informieren, was da passiert ist, wie es gelaufen ist. Und aktionsmäßig werden wir im Herbst 2 Wochen dem widmen, wo wir in verschiedensten Art und Weise, also vom Programm bis zu allem anderen nochmal, da Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen im verstärkten Sinne machen. Jetzt vor der Sommerpause ist ein bisschen schwierig, ja, also in 2 Wochen beginnen die Sommerferien, es ist gerade viel los, von daher kann man jetzt nicht sagen, dass es überall ganz viele verschiedene Sachen geben wird. Man muss da jetzt einfach kurz- bis mittelfristig ganz streng dran arbeiten.
Okay, also ich denke, das wäre soweit. Ich habe jetzt keine Fragen mehr.
Ja, also ich will einfach nochmal sagen, dass, wie gesagt, die Gießereihalle ziemlich gefährdet, wenn nicht ganz weg ist. Dass es einfach ins Bewusstsein von vielen Leuten kommt, dass es jetzt darum gilt, dass sich so viele wie möglich dafür einsetzen, dass überhaupt noch ein Kulturzentrum möglich ist oder auch die Halle erhalten bleibt. Und dass wir da auch Unterstützung hoffen und die auch irgendwann mal jetzt langsam anfangen werden einzuholen. Und der andere Punkt ist, dass ich sagen möchte, dass am Samstag nochmal für alle, die das Gebäude kennen und nochmal angucken wollen oder für auch diejenigen, die es, weil es eben leider 2 Jahre lang geschlossen war, noch gar nicht richtig kennen, dass da eine Veranstaltung sein wird, eine Performance mit BBM, und dass doch alle aufruft, da am Samstag hinzukommen und zu gucken, was eigentlich für ein schönes Ding das ist und was man da alles machen kann. Und das Ganze findet um 22 Uhr statt, aber es wird ab 21 Uhr also auch schon Getränke im Strandcafé geben und es werden Leute da sein.
Naja, und aus der Gießereihalle kommt in letzter Zeit Lärm, also man kann vielleicht
gespannt
sein. Ja,
das ist die Vorbereitung auf die Samstagsaktion.
Ja, okay, genau, dann danke ich mal, bleib nochmal dran und wir machen jetzt gleich weiter mit dem Schwerpunkt-Info hier.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juni 1991.
Und jetzt zu unserem Schwerpunktthema: Abschiebungskampagne. Dann wollte man zuerst vielleicht eine kleine, ein kleines Kommentar lesen, dass wir also für die politische Diskussion auch interessant fanden.
Was versteckt sich hinter dem neuen Ausländergesetz? In der Tat, und uns zum Vorschein kommt, genau betrachtet die koloniale Fratze. Westeuropäische Staaten haben die Kolonialisierung in den sogenannten Dritte Welt begonnen. Heute führen sie fort mit anderen Mitteln. Wohlstand hier, Ausbeutung dort, Verfolgung durch Folter und Armut dort, Vertreibung und Ausweisung zurück in die Armut. Das wird hier praktiziert. Warum? Auch nach 1945 versuchte die BRD durch intensive Beziehungen zu Weltmacht USA zu mitführenden Ausbeuter aufzusteigen. Nach den sogenannten Wirtschaftswunder wurden in den 60er Jahren günstige Voraussetzungen geschaffen, um in Südamerika einerseits und andererseits in der Türkei vorteilhafte außenpolitische und außenwirtschaftliche Bedingungen für die Wiedererstarkung zu erlangen. Da der Zugriff auf traditionelle Kolonialgebiete noch versperrt war, stützte sich die BRD zunächst auf Länder, zu denen auch über die Zeit der NS-Faschismus hinweg ununterbrochen Verbindungen bestanden. Weitere Regionen kamen dazu. Zwar wurde der traditionelle Kolonialismus dann im Laufe der Zeit weitgehend zerschlagen, jedoch blieben Ausbeutungsbedingungen, koloniale Vormachtstellung und kulturelle Überlegenheit bestehen.
Die imperialistischen Länder konnten sich mit ihrem internationalen Währungsfonds gegenüber den Interessen der sogenannten Dritten Welt durchsetzen. So wurde den Ländern der Dritten Welt nie eine Chance gelassen. Ökonomische Abhängigkeit ist außerdem viel einfacher zu kaschieren als die militärische und kolonialistische Methoden. Den Methoden der ökonomischen Aggression und neokolonialen Unterdrückung konnte hier in der BRD kaum etwas entgegengesetzt werden. Der BRD-Regierung ist bekannt, dass die heutige Ausbeutung von sogenannten Entwicklungsländern auf den Rücken der Ärmsten ausgetragen wird. In diesem Zusammenhang muss das neue Ausländerinnengesetz gesehen werden. Seine Begründung, sich der Bedrohung von Wirtschaftsflüchtlingen gegenüber zu sehen, passt in diese Denkweise hinein. Praktisch ist das Asylrecht aufgehoben. EG-Vereinheitlichung als Auswirkung des Eurozentrismus, das ist die Fortführung des Kolonialismus mit anderen Mitteln. Die Ausplünderung der Ressourcen der sogenannten Dritten Welt ist, das sollte nicht vergessen werden, die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Warenproduktion. Und Rassismus gehört in die Propaganda der reaktionären Politik als gesellschaftliches Phänomen. Den Rassismus bekommen die Ausländerinnen hier direkt und konkret zu spüren. Abschiebungen von Flüchtlingen, Verfolgung, Gewalt, Mord werden damit legitimiert.
Wir möchten jetzt weitermachen mit meinem Interview mit der Carmen, und zwar die als Vertreterin der Südbadischen Sprecherinnenrat heißt. Und wir möchten erstmal Dankeschön sagen, dass du zu uns gekommen bist heute Abend. Und die erste Frage macht jetzt die Laura, die macht jetzt weiter.
Carmen, Informationen werden sofort widersprochen, Termine und Daten werden einen Tag danach abgesagt. Allein das neue Ausländerinnengesetz ist absolut verwirrend und nicht einmal Rechtsanwälte blicken durch. Kurzum, herrscht eine ziemlich große Verwirrung. Wie kommt das?
Ja, das ist genau richtig. Also es gibt in letzter Zeit mehrere Beschlüsse und es ist zum einen gar nicht so einfach, an die Beschlüsse heranzukommen. Also selbst Politiker, die da als Abgeordnete im Landtag oder im Bundestag sind, die kriegen die nicht so einfach. Ich möchte vielleicht kurz mal so die wichtigste Sache, die jetzt im Moment klar sind, mal kurz erläutern. Zunächst gab es ein Schreiben von der Zentrale Abschiebebehörde an die Landratsämter und Bürgermeisterämter im Land vom April. In diesem Schreiben wurden die Landräte und Bürgermeister eben schon darauf aufmerksam gemacht, dass der Aufenthalt der abgelehnten Asylbewerber zu beenden ist. Es gab da allerdings ein paar Kriterien. Also das steht so da drin, zur Vermeidung sozialer Härten bei bereits eingetretener Integration gibt es Ermessensspielräume. Da wurde dann geredet von Fristen, also für Alleinstehende, dass Flüchtlinge, die vor länger wie 2,5 Jahre sich hier befinden, dass da erstmal noch geprüft wird, bei Familien 1,5 Jahre, dass bei Leuten, die eine Arbeitsstelle haben, die arbeiten, dass da auch nochmal geprüft wird. Auf diese Kriterien haben sich ziemlich viele Leute verlassen. Jetzt plötzlich ist dieser Erlass auch wieder null und nichtig. Also das kann man gerade wieder vergessen. Das Neueste, die neueste Information, die jetzt eigentlich vorliegt, die ist von einer Sitzung vom Landeskirchlichen Arbeitskreises Asyl. Und da hat ein Herr Dr. Gaggenholz aus dem Innenministerium Baden-Württemberg referiert. Aus diesem Referat ist zu entnehmen, dass eben dieser vorher benannte, dieses Schreiben, diese Beschlüsse nicht mehr gelten, sondern dass jetzt eigentlich alle Gruppen von Asylsuchenden von Abschiebung bedroht sind, die bisher geduldet wurden. Das heißt, zum einen gibt es einen neuen Aufenthaltsstatus, die Aufenthaltsbefugnis, die bedarf der Zustimmung des Bundesinnenministeriums und gilt eigentlich nur für ganz wenige Gruppen, also zum Beispiel im Moment wird überlegt, noch mit Mosambik, Irak, Äthiopien, Albanien und Somalia. Da ist die Lage noch nicht ganz klar, da kann noch nicht so ganz einfach abgeschoben werden. Aber alle anderen Gruppen, die sind bedroht. Wichtig dabei ist, dass einfach nach § 54 des Ausländergesetzes die Aussetzung von Abschiebung jetzt nicht mehr Länderkompetenz berührt, die bisher so Gruppenabschiebestopps erlassen konnten, sondern das Bundesinnenministerium muss die Zusage geben. Das heißt, es ist eine Zentralisation in all diese Frage ans Bundesinnenministerium. Es wird auch Ende Juni nochmal ein neues Treffen geben von den Bundesinnenministern. Die werden dann nochmal einen endgültigen Erlass rausgeben, der schärfste Regelungen vorsehen wird. Generell haben alle bisher geduldete Flüchtlinge mit einer Ausreiseaufforderung und Abschiebeandrohung zu rechnen. Das heißt, in die Länder wie Türkei, Iran, Sri Lanka, da hat sich die Situation natürlich nicht geändert, aber das Gesetz. Vielleicht nochmal genauer, für die Türkei gibt es ein Stopp bis Oktober 91. Das ist wohl absehbar. Es gibt für den Libanon einen Stichtag. Das ist der 31.12.85. Das heißt, Leute, die danach eingereist sind aus dem Libanon, da wird das wohl nochmal geprüft. Mit dem Iran ist es auch ein bisschen schwierig. Da gibt es einen Entscheid vom Verwaltungsgericht Mannheim, dass nicht abgeschoben werden kann, da erwiesen sei, dass abgeschobene Flüchtlinge wegen Republikflucht mit Verhaftung rechnen müssen. Allerdings hat bei diesem Referat der Herr Gackenholz wohl gemeint, das würden sie schon auch noch in den Griff kriegen. Wir wissen ja, dass der Genscher jetzt im Iran war. Demnächst wird der Rafsanjani in die Bundesrepublik kommen. Die ausländischen Ämter, die werden dann einfach positive Berichte schreiben, auf die sich die Gerichte dann beziehen.
Und damit wird die Sache erledigt.
Auch erledigt, diese Leute. Ja. Natürlich werden auch weiterhin Roma abgeschoben und Albanerinnen nach Jugoslawien. Das ist ja eine Sache, die schon länger passiert. Da haben auch ihre selbstbestimmte Aktionen in Nordrhein-Westfalen und an der Grenze in Weil am Rhein oder die Schutzsuche in der Tübinger Stiftskirche nichts genutzt, obwohl sie da also sehr klar auf ihre Lage aufmerksam gemacht haben. Es gab auch sehr wenig Solidarität, muss man das sagen. Im Moment gibt es natürlich eine wahnsinnig große Verunsicherung, jetzt nicht nur in Unterstützerinnenkreisen, sondern auch bei den Flüchtlingen selber. Also es ist teilweise so, dass die jetzt alle panisch ihre Koffer packen, überhaupt nicht wissen, was los ist, ne? Sich auf diese Situation natürlich noch viel schlechter, schwerer einschätzen können, wie jetzt Rechtsanwälte oder Leute, die sich da in die Gesetze rumwühlen. Ja, und das macht halt alles ziemlich schwierig, dagegen vorzugehen, diese allgemeine Verunsicherung. Wie vorher auch angesprochen wurde, ist es ja so, dass das Ausländergesetz, das neue mit den ganzen Ausführungsbestimmungen, nicht nur wahnsinnig kompliziert ist. Ne? Es ist wirklich ein Instrument zur Ungleichbehandlung von Ausländerinnen. Elementare Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, selbstständige Arbeit annehmen oder das Wahlrecht wird verweigert.
Kommunalwahlrecht, ja.
Und ja, das Allgemeine auch, ne, und das Kommunale. Und das heißt, dieses Instrument ist jetzt noch mehr kompliziert, verkompliziert worden. Und ich denke, man kann da schon davon ausgehen, dass da auch eine Taktik dahinter steckt oder eine willentliche Verunsicherung.
Naja, ich meine, man braucht sich ja nicht wundern, von oben ausgegrenzt, von unten diskriminiert. Ne? Ich meine, das ist die Folge davon, ne? Ganz klar.
Ich meine, was vielleicht noch wichtig wäre jetzt in dieser Verunsicherung, es wird wohl so sein und es steht auch heute in der Taz in die Richtung, ein Artikel drin, das ist wohl eine allgemeine Einschätzung, dass man jetzt nicht davon ausgehen darf, dass jetzt am 1. Juli schlagartig Tausende von Flüchtlingen da in Hunderte von Flugzeuge gestopft werden, sondern die Geschichte wird natürlich sich hinziehen. Ne? Also es wird sicherlich sich über Monate hinziehen. Also, und es macht die Sache auch nochmal schwieriger, ne? weil das dann so langsam und unbemerkt wieder vonstatten geht. Ne?
Ja, welche andere Organisationen haben sich bis jetzt bereit erklärt, oder besser gesagt, praktisch was dagegen zu unternehmen, und welche Aktionen sind bekannt oder geplant?
Also wir sind gerade auch dabei, zu versuchen, landes- und bundesweit Kontakte aufzunehmen. Von unabhängigen Organisationen und Initiativen werden gerade Demos in mehrere Städte organisiert, also weiß ich jetzt von ein paar Städten in Baden-Württemberg. Der AK Asyl Baden-Württemberg hat sich letzten Samstag getroffen. Da kann ich vielleicht die Ergebnisse kurz sagen. Das Gremium konnte sich leider nicht dazu durchringen, dass eine landesweite Demo organisiert wird. Ja. Es wurde wohl beschlossen, dass es regelmäßige Mahnwachen vor der zuständigen Ausländerstelle in der verschiedenen Städte geben soll. Und weiterhin wurde beschlossen, dass Einzelbriefe an den Ministerpräsidenten, also an den Teufel, geschickt werden solle, um eben den Protest da vorzutragen. Und dass halt weiter Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden soll. Aber für landesweite Aktionen, wie jetzt zum Beispiel Demonstrationen oder sowas, das wurde leider nicht beschlossen.
Ja.
Ja, vielleicht kann ich gerade noch ein bisschen weiter erzählen, dass eine Sache auch ist, dass das teilweise konträr auch, aber es wird immerhin diskutiert, die Möglichkeit von Kircheasyl. Es war auch heute wohl in der EFH, dann waren einige Veranstaltungen dazu. Also das wird gerade auch in kirchliche Kreise schon auch diskutiert. Also es gibt da Kircheleute, die sich ziemlich konsequent und grundsätzlich für ihre christliche Überzeugung einsetzen. Andere haben wiederum Schwierigkeiten, sich in Opposition zur Obrigkeit und zu der Stimmung in der Bevölkerung zu stellen. Die Sache, die jetzt regional hier läuft vom Sprecherinnenrat, ist, dass es eine Veranstaltung am 5. Juli gibt in der Fabrik. Das ist jetzt wohl seit heute klar. Auf dieser Veranstaltung soll ein Podium sitzen mit Vertreterinnen von verschiedenen Organisationen, Parteien, Initiativen, Flüchtlinge, die auch befragt werden sollen nach ihrer Stellung und nach dem, was sie tatsächlich jetzt da sich vorstellen, was man machen kann. Insgesamt muss man sagen, ist halt einfach die Solidarität doch relativ schwach.
Und ganz kurz, Carmen, weil sonst die Zeit läuft davon. Warum glaubst du, dass es so wenig Solidarität gibt?
Ja, das ist eigentlich eine Frage, die müsste man eigentlich länger beantworten.
Weil da würde ich gerade anschließen, oder wie sieht eigentlich praktische Solidarität aus, ne, in dem Fall?
Also ich denke, es wäre halt einfach wichtig, zum einen diese inhaltliche Frage, die hinter der Frage, warum so wenig Solidarität steckt, dass die diskutiert werden muss auf alle mögliche Ebene und in alle möglichen Zusammenhänge, dass es halt da wirklich also wichtig ist, warum jetzt gerade die Massenabschiebungen durchgeführt wäre, warum sie auch durchgeführt werden könne, welche wirtschaftliche und politische Faktoren da weltweit eine Rolle spielen, was passiert innerhalb der EG politisch und so weiter. Also das sind alles Sachen, die da mit reinspielen, die diskutiert werden müssen auf der einen Seite. Praktische Solidarität neben dieser politischen und ökonomischen Analyse, denke ich, gibt es auf vielen Ebenen eigentlich Möglichkeiten. Also wichtig ist, die Informationen weiterzutragen, weil doch eigentlich in der Bevölkerung, muss man sagen, eine ziemliche Desinformation da ist immer noch. Ne? Also immer noch die Wahnsinnsvorurteile von wegen, die kriegen 1000 Mark Sozialhilfe und machen sich ein schönes Leben und was wollen die hier und so weiter. Also man kennt die Sprüche ja, dass man da eben die Informationen, die man selber hat, weitergibt, dass eine Öffentlichkeitsarbeit passiert, auch in der Stadt mit Ständen, dass auf politische Veranstaltungen die Frage angesprochen wird und so weiter. Wichtig finde ich auch, ist, dass Flüchtlinge besucht werden, dass man versucht, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Das ist ja leider auch viel zu wenig passiert. Also man kann ja in die Wohnheime gehen, die Leute besuchen und versuche, Kontakt aufzunehmen. Man kann Demos organisieren oder zu Demos hingehen, zumindest wenn welche stattfinden. Kirche, Asyl oder andere Möglichkeiten, sich zu überlegen, wie Flüchtlinge Schutz gewährt werden kann oder ein Untertauchen ermöglicht werden kann. Man kann die hier geplante Aktionen unterstützen, zum Beispiel, also eine Sache finde ich auch die Villa Courage von Terre des Femmes, die für Flüchtlingsfrauen und ausländische Frauen da sein soll. Die kann man ideell und finanziell und auf alle mögliche Art und Weise unterstützen. Hier vielleicht jetzt nochmal für Freiburg und Umgebung, dass man einfach darüber diskutiert, welche Aktivitäten weiterhin gemacht werden können. Geplant ist auch, oder Überlegungen gehen in die Richtung, so eine Sandwich-Demo zu machen, wo also alle Leute mit Sandwiches rumlaufen und die dann hinterher in der Stadt aufgehängt werden. Leute, die Möglichkeiten haben über parlamentarische Gremien im Stadtrat oder so, können dort das ansprechen. Also ich denke, Möglichkeiten gibt es eigentlich genug.
Gut.
Vielen Dank, Carmen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Juni 1991.
So, gleich zum nächsten, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Es gibt jetzt, weil eben schon von dem Stichwort Kirchenasyl die Rede gewesen ist, noch ein Interview mit dem Sozialsekretär am Evangelischen Industriepfarramt in Freiburg, Wolf Ruskamp.
Wir wollen versuchen, im Gespräch etwas genauer herauszufinden, wie die Rolle der Kirche in Bezug auf die Flüchtlinge ist. Meine erste Frage wäre, dass die Kirche sich ja bislang nicht eindeutig zur Unterstützung dieser Flüchtlinge, die im Moment hier sind und die auch abgeschoben werden sollen, bekannt haben. Welches Problem hat die Kirche denn dort in dieser Frage?
Also zunächst muss ich mal sagen, es gibt also schon eine eindeutige Erklärung der EKD, die aber nicht bindend ist. Die EKD, das ist der Zusammenschluss aller evangelischen Landeskirchen auf Bundesebene. Und dort gibt es von dem Beauftragten, Herrn Oberkirchenrat Spengler, eine ganz klare Aussage zum Kirchenasyl, in dem er ganz deutlich feststellt, dass Asylsuchenden hier also Kirchenasyl gewährt werden muss, wenn der Staat ihnen das Recht auf das Bleiberecht hier in der Bundesrepublik verweigert. Wobei natürlich hinzugefügt werden muss, dass er ganz ausdrücklich betont, dass natürlich die Gründe der Verfolgung auch wirklich überprüft werden müssen und dann ja letztlich eben doch im Einzelfall entschieden werden muss.
Nun gibt es aber sehr wenige Kirchen, die sich an diesen Vorsatz oder an diesen Grundsatz halten.
Ja, das hängt damit zusammen, dass in vielen Kirchengemeinden dieses Bewusstsein gar nicht vorhanden ist, dass sie traditionell volkskirchlich geprägt sind und sich in dieser Wohlstandsgesellschaft angepasst haben und diesen radikal christlichen Hintergrund, also wenn ich jetzt mal was Theologisches sagen darf, dann will ich damit sagen, dass vielfach eben einfach vergessen wird, die radikale Aussage, wo Jesus sich mit den Verfolgten identifiziert, mit den geringsten Brüdern, was ihr getan habt, einen unter meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Und das ist eigentlich eine eindeutige Aussage. Und hinzu kommt dann noch aus der Bergpredigt, selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das heißt also, dass diejenigen insbesondere in der christlichen Gemeinde aufgenommen werden müssen. Aber das hängt halt zusammen mit der Kirchengeschichte, wo Kirche sich immer wieder mit dem Staat zusammengetan hat, Abkommen geschlossen hat und wo dann auch diese radikalen Aussagen verfälscht worden sind oder einfach abgeschwächt wurden. Dann hört man ja auch oft die Aussagen von Politikern, dass die Bergpredigt zum Beispiel, die Aussage der Bergpredigt sich politisch nicht umsetzen lässt. Und wir sind der Meinung, dass wir gerade an der Bergpredigt festhalten müssen und sie auch in der Gegenwart schon verwirklichen müssen, die Aussagen der Bergpredigt.
Gibt es nun in der Gegenwart bessere Beispiele für eine Praxis von einzelnen Kirchengemeinden, auch in puncto der drohenden Abschiebung, Massenabschiebung für die Flüchtlinge? Tut sich dort etwas oder entwickelt sich dort ein Bewusstsein, vielleicht auch ausgehend von den zwei Zitaten aus der Bergpredigt?
Also es gibt hier in Freiburg ja den Asylhelferkreis, der sich zusammensetzt, ökumenisch zusammensetzt aus katholischen und evangelischen Christen. Und in einzelnen Gemeinden ist auch schon die Bereitschaft signalisiert worden, dass man wirklich bereit ist, auch Kirchenasyl zu gewähren. Dann sind ja die Fälle bekannt, wo einerseits Abschiebung direkt zum Beispiel auf dem Flughafen verhindert wurde. Ich denke an die Geschichte Familie Unwahr. Das ist ja auch ein bekanntes Beispiel, wo eben Frau Palm vom Diakonischen Werk sich ganz massiv eingesetzt hat und tatsächlich die Abschiebung gewissermaßen auf dem Flugplatz in Frankfurt, die Abschiebung dieser Frau mit ihren Kindern verhindert wurde, dieser kurdischen Frau. Zum anderen gibt es das Beispiel in Titisee-Neustadt. Dort handelte es sich um Kosovo-Albaner, die auch abgeschoben werden sollten. Und dort hat ein Kirchenasyl stattgefunden. Und dann hat gewissermaßen die Abschiebebehörde trotzdem die Abschiebung nicht verhindert. Und daraufhin hat dann die Kirchengemeinde beschlossen, dass sie der Familie dazu verhelfen, unterzutauchen und die Familie in ein anderes Land zu schmuggeln, um von dort aus dann weiterzukommen.
Das sind sehr wenige Beispiele,
ja,
vielleicht
genau,
zwei, drei
Beispiel
Beispiele.
In Elzach, wo der Pfarrer Schwarz die Abschiebung einer kurdischen Familie auch verhindert hat.
In Anbetracht der Kirche und der Bedeutung der Kirche, in Anbetracht auch Ihres Auftrages, sind das wirklich vielleicht Tropfen auf den heißen Stein? Also bestenfalls einzelne Beispiele, wo es doch in der Kirche noch eine Kraft gibt, die sich für die Flüchtlinge einsetzt, aber die Kirche allgemein ist ja wohl dort nicht sehr gut repräsentiert.
Ich denke, das ist ein Entwicklungsprozess, der zu der Erkenntnis führen muss, dass Kirche hier von ihrem Widerstandsrecht Gebrauch machen muss und dass den Gemeinden viel stärker bewusst sein muss, dass es hier Parallelen gibt, die in der Vergangenheit der Kirche häufiger vorgekommen sind und selbst wenn man dabei berücksichtigt, dass sich das, was jetzt passiert, mit der Situation in der Kirche im Dritten Reich nicht vergleichen lässt, so gibt es aber denn doch irgendwie Parallelen, dass hier die Kirche daran erinnert wird, dass sie also schon einmal gegenüber den um der Gerechtigkeit willen Verfolgten versagt hat und dass sie es zugelassen hat.